Vielen Dank für diese wunderbare Einleitung. Die Fotos habe ich nur gemacht, weil ich gegenüber der Familie immer belegen muss, wo ich bin und was ich mache, weil meine Familie ist der festen Überzeugung, ich treibe mich irgendwo nur auf Jahrmärkten herum, was ich gerne auch tue, aber nicht heute, nicht heute Abend. Ich bitte Sie um die Verspätung und Entschuldigung. Ich musste erstmal RTL exklusiv gucken, um das Neueste über Heidi Klum zu erfahren. Aber sie kam heute ausnahmsweise bei RTL exklusiv nicht vor. Und vielen Dank auch dafür, dass Sie ausgiebig aus dem Vorwort zitiert haben, das ich Ihnen eigentlich vorlesen wollte, aber das hatte ich nun erübrigt, bis auf den letzten Satz. Noch ein Absatz von vorne. Am Anfang des Vorworts, Sie sagten es schon, dieses Buch ist nicht das Ergebnis einer aufwendigen Recherche, es ist das Ergebnis des täglichen Konsums von frei zugänglichen Massenkommunikationsmitteln. Deswegen danke ich allen Kollegen von der ARD bis zum ZDF, von der Augsburger Allgemeinen bis zur Welt, dass sie mich reichlich mit Material versorgt haben. Den Kolleginnen danke ich natürlich auch. Und das Vorwort schließt mit einer sehr bedeutenden Information, zumindest für mich. Dieses Buch widme ich Lionel, unserem ersten Enkel. Sie sehen also, die Geschichte geht weiter, das Leben auch. Ich begrüße Sie alle und würde vorschlagen, dass ich ungefähr eine halbe Stunde lese. Dann ist meine Stimme weg. Sie sind leicht angefressen, hoffe ich, oder auch nicht so leicht. Und Sie können dann Fragen stellen. Wir können auch gerne miteinander hier in die Bar nebenan gehen und dort eine Zigarre zusammen rauchen im Hotel Savoy. Oder was auch immer, oder Sie sind noch pünktlich zu Stern TV rechtzeitig wieder zu Hause. Also, ich lese einfach 3-4 Kapitel aus dem Buch vor, die ich mir rauskopiert habe, aber ich will Ihnen vorher noch was zur Vorgeschichte erzählen. Ich hatte immer einen Titel im Kopf, den ich in ein Buch verwandeln wollte, und zwar Maxima Moralia. Maxima Moralia, die Eltern unter Ihnen haben es wahrscheinlich gelesen, obwohl man es heute kaum noch lesen kann. Ich finde, Adorno kann man heute überhaupt nicht mehr lesen. Man kann eher Karl May heute lesen als Adorno. Das wirkt alles vollkommen überholt und hohl und absichtsvoll. Trotzdem, der Titel Minima Moralia war ganz großartig und ich wollte ein Buch schreiben, Maxima Moralia. Und dann haben wir leider bei einer Recherche festgestellt, diesen Titel gibt es bereits. Und zwar ist das eine kritische Auseinandersetzung mit dem Werk von Adorno unter Maxima Moralia. Und da ich schon angefangen hatte, habe ich dann kurz Pause gemacht und nach einem neuen Titel gesucht, der mindestens genauso größenwahnsinnig sein musste wie Maxima Moralia. Ich meine, sich mit Adorno in eine Reihe zu stellen, zeugt schon von einem gesunden Selbstbewusstsein, nicht wahr? Und dann bin ich halt zufällig auf diesen wunderbaren Satz gestoßen, wer, wenn nicht ich, wenn, wer nicht ich für mich, wann, wenn nicht jetzt. Ich glaube, das ist vom Propheten Hillel. Und so kam ich auf den Titel, wer, wenn nicht ich. Und es ist vollkommen ernst gemeint, wirklich. Ich glaube, dass ich einen Erkenntnisvorsprung habe, zumindest gemessen am Erkenntnisstand der Bundesregierung. Und diesen Erkenntnisvorsprung nutze ich genauso schamlos aus wie meinen Migrationshintergrund. Und deswegen lese ich Ihnen jetzt einige Kapitel vor. Über Heiko Maas zu schreiben, ist etwa so erfreulich, wie an einem Autounfall vorbeizufahren. Irgendetwas zwingt einen dazu hinzuschauen, obwohl man sich eigentlich abwenden möchte. Es ist nicht nur der ganz normale Voyeurismus, der in jedem von uns steckt, es ist eine Grenzerfahrung, wie schnell, wie unerwartet der Tod zuschlagen kann und dass allein der Zufall darüber entscheidet, wen er erwischt. Im Falle von Maas geht es natürlich nicht um Leben oder Tod, es geht lediglich um Sein und Schein. Ein Mann, der über sich selbst sagt, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen, ist entweder grenzenlos naiv oder ein ausgekochter Zyniker, der für seine Karriere über Leichen geht, buchstäblich. Wegen Auschwitz in die SPD. Über 1 Million Ermordete atmen auf. Ihr Leiden und ihr Sterben waren nicht umsonst. Maas wusste, dass er sich als Jurist keinen großen Namen machen würde, nicht einmal im Staatsdienst. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als in die Politik zu gehen. Und da hat der Zufall es gut in ihm gemeint, ganz im Sinne des Peter-Prinzips, wonach in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Einen Gastbeitrag für die Bild-Zeitung müssen den Rechtsterrorismus endlich als solchen erkennen, indem er unter anderem darüber klagt, dass über 12.000 gewaltorientierte Rechtsextreme in unserem Land unterwegs sind, von denen 450 untertauchen konnten, obwohl sie mit Haftbefehl gesucht werden, beschloss er nicht etwa mit dem Versprechen, sich im Kabinett dafür einzusetzen, dass dieser Missstand beendet wird. Nein, er hatte eine bessere Idee. Vielleicht braucht unser Land nicht nur die Fridays for Future, die so viel in Bewegung gebracht haben, sondern auch einen Donnerstag der Demokratie. Ignorieren wir an der Stelle die alberne Behauptung, dass die Fridays for Future so viel in Bewegung gesetzt haben, dass dem Außenminister nicht einmal ein Beispiel einfällt. Bleiben wir bei der Aussage, unser Land brauche einen Donnerstag der Demokratie, was mich an die vier autofreien Sonntage zur Zeit der Ölkrise im Herbst 1973 erinnert, wobei es laut Wikipedia am vierten autofreien Sonntag dann so viele Ausnahmen gab, dass es auf den Straßen wieder zu Staus kam. Wie soll man sich so einen Donnerstag der Demokratie vorstellen? Wie ein Bürgerfest, auf dem die Parteien ihre Programme präsentieren, oder eher wie einen ökumenischen Gottesdienst, bei dem die Teilnehmer ihre Sünden wider die Demokratie öffentlich bekennen und bereuen? Ich habe mein Auto am Sonntag gewaschen und damit gegen die Hausordnung verstoßen. Oder ich habe, ohne meine Familie zu fragen, beschlossen, dass wir die Taz abbestellen. Denkbar wären auch Donnerstag-Demos für die Demokratie mit Parolen wie »Weg mit dem Wahlrecht«, »Zur Hölle mit den Feinden der Demokratie« und »Von Heiko Maas lernen heißt Demokratie lernen«. Minister Maas wollte sich freilich nicht festlegen. Dabei führte er bereits etwas im Schilde. Zwei Tage nach dem Beitrag in der Bild-Zeitung am 26. Juni 2019 richtete er auf seinem Twitter-Account einen Hashtag ein, Donnerstag der Demokratie, und bat seine Follower um Mitwirkung bei dem Projekt Demokratische Alltagsheldinnen, großes Binnen-I gesucht. Maas, wörtlich und politisch überaus korrekt, Kommunalpolitiker, Gendersternchen, Innen und Ehrenamtliche sind für uns da, doch sie werden gerade Ziel von Hass und sogar Gewalt. Zeit, dass wir für sie da sind. Am Donnerstag der Demokratie wollen wir diese Heldinnen ins Scheinwerferlicht stellen. Schreibt mir, wem ihr dankbar seid und warum. Wenn man verstehen will, was in diesem Land der Zeichensetzer und Zeichensetzerinnen los ist, was bereits als Heldentum gilt und womit sich die Freunde und Freundinnen von Heiko Maas die Zeit vertreiben, dann muss man sich diesen Twitter-Antrag einsehen. Germany at its best. Ein Hort des Heldentums und des antifaschistischen Widerstands zum Nulltarif. Noch am selben Tag meldete der Deutschlandfunk, Außenminister Maas hat Bundestagsabgeordnete aller Parteien außer der AfD dazu aufgerufen, Kommunalpolitiker mit einer Online-Aktion den Rücken zu stärken. Die Tagesschau gab bekannt, Bundesaußenminister Maas will mit seiner Initiative Donnerstag der Demokratie den Alltagshelden Deutschlands danken, jenen Kommunalpolitikern, die in den vergangenen Jahren vermehrt angefeindet wurden. Das ZDF verkündete, Außenminister Heiko Maas will mit dem Donnerstag der Demokratie ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen. In einem Brief rief er alle Abgeordneten, außer die der AfD, dazu auf, Kommunalpolitikern und Ehrenamtlichen den Rücken zu stärken. Deutschlandfunk, Tagesschau, ZDF heute. Dass die Meldungen fast wortgleich waren, fand ich nicht weiter erstaunlich. Ich wunderte mich nur, dass niemand sich die Nachfrage erlaubte, warum Maas die AfD-Abgeordneten ausgenommen hatte. Wenn diese den rechten Sumpf im Bundestag vertreten, dann müssten gerade sie dazu aufgerufen werden, ein Zeichen gegen den Rechtsextremismus zu setzen. Oder? Das war nur der Auftakt zu einem Überbietungswettbewerb der Guten. Martin Schulz. Kann sich noch jemand an Martin Schulz erinnern? Gut, 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 gut. Martin Schulz twitterte, wir leben in einem Land mit so vielen wunderbaren Menschen. Das dürfen wir uns nicht kaputt reden lassen. Olaf Scholz, Martin Schulz dicht auf den Fersen, Olaf Scholz nannte den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten eine brutale Zäsur für die politische Kultur in unserer Republik, auf die es nur eine Antwort geben könnte. Wir sind eine wehrhafte Demokratie, das muss jedem Attentäter klar sein. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Und damit auch der letzte Attentäter einsieht, dass wir uns nicht einschüchtern lassen, weil wir eine wehrhafte Demokratie sind, wurde der Twitter-Account von Heiko Maas mit Vorschlägen für den Ehrentitel Helden und Heldinnen des Alltags geflutet. Annegret Kramp-Karrenbauer nominierte die ehrenamtliche Bürgermeisterin von St. Ingbert. Gregor Gysi nominierte einen Freund, dem vor einigen Jahren von Neonazis der Fuß gebrochen wurde. Anja Reschke nominierte die Oberbürgermeisterin von Zwickau, Dietmar Bartsch, den frisch gewählten ehrenamtlichen Bürgermeister im herrlichen Städtchen Warin in Mecklenburg-Vorpommern. Ohne weitere Begründung, der Paritätische Wohlfahrtsverband, alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Heiko Maas war von der Resonanz der Massen überwältigt, dass er gleich mehrere Kandidaten benannte, darunter die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Ostritz bei Görlitz in der Oberlausitz. Diese hatten, so Maas, eine sensationelle Aktion durchgeführt und Rechtsextremen, die sich letztes Wochenende in ihrem Dorf versammelten, alle Biervorräte weggekauft. So geht Antifa heute. Den Rechtsextremen das Bier unter der Nase wegschnappen und sich dann selber besaufen. Da sollte man kurz darüber nachdenken, ob der Holocaust vielleicht verhindert worden wäre, wenn die Juden bei Zeiten mit dem Kampftrinken angefangen hätten. Falls Sie noch eine andere historische Analogie erlauben, der Begriff Helden und Heldinnen des Alltags ist nicht so neu, wie er sich anhört. Es gab ihn schon in der DDR, wenn auch ungegendert. Als Held der Arbeit wurde geehrt, wer besondere Leistungen für den Aufbau und den Sieg des Sozialismus erbracht hatte. Und wenn Sie mich fragen, wem ich den Titel Held bzw. Heldin des Alltags verleihen würde, käme nur eine in Frage. Die Schauspielerin und TV-Nonne Antje Mönning für einen grandiosen Auftritt auf einem Parkplatz in Jengen, Bayern. Jetzt werden Sie fragen, was die Frau so gemacht hat auf diesem Parkplatz. Sie müssen es googeln und Sie werden sehen, meine Nominierung ist absolut berechtigt. Also noch einmal, die Schauspielerin heißt Antje Mönning und der Ort der Tat war ein Parkplatz in Jengen, Bayern. Sie werden nicht enttäuscht sein. Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays for Future-Bewegung, also quasi die deutsche Greta Thunberg, nur etwas älter und ein wenig attraktiver, hat dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem eine frühe Abschaltung der deutschen Kohlekraftwerke fordert, nämlich bis 2030, statt, wie von der Bundesregierung geplant, bis 2038. Die ersten Kohlekraftwerke sollten noch in diesem Jahr vom Netz gehen. Luisa Neubauer sprach im Pluralis Majestatis, den auch gerne Politiker benutzen, die nach nur zwei Legislaturperioden eine Leibrente bis an ihr Lebensende beziehen, wenn sie zu den Menschen draußen im Lande sprechen, die 30 oder 40 Jahre in die Sozialversicherung einzahlen müssen, um mit 65 eine monatliche Abschlagzahlung zu bekommen, die etwa dem Betrag entspricht, den Martin Schulz in seiner Eigenschaft als Präsident des Europaparlaments als Tagegeld in 3 Tagen kassiert hat, was ihm ein zusätzliches steuerfreies Einkommen von etwa 110.000 Euro jährlich einbrachte. Was wiederum erklärt, warum er eigentlich lieber in Brüssel geblieben wäre, statt sich für die SPD in Berlin zu opfern. Während Martin Schulz seine Zukunft bereits hinter sich hat, hat Luisa Neubauer ihre Vergangenheit noch vor sich. Wenn sie mit ihrem Geografiestudium fertig ist, wird sie ihr Hobby zum Beruf machen und entweder bei den Grünen oder bei Greenpeace einsteigen. Jetzt schon redet sie, als könnte sie es gar nicht abwarten, in den Kreis der Entscheidungsträger aufgenommen zu werden. Originalton: Wir müssen anfangen, einen reellen Preis für die Klimazerstörung zu zahlen, die wir gerade praktisch jeden Tag voranbringen, sagt sie im Deutschlandfunk. Ob das der Verbraucher oder die Verbraucherin am Ende zahlt, ob das der Staat tut oder die Steuerzahlerin oder der Steuerzahler, ist eine Gestaltungsfrage. So, eine Gestaltungsfrage. Das hört sich gut an. Leider hat Luisa Neubauer, das deutsche Gesicht der Fridays for Future, keine Ahnung, wovon sie redet. Sie ist, wie viele ihrer Alterskohorte, ein Produkt der deutschen Bildungskatastrophe. Niemand hat es für nötig gehalten, ihr zu erklären, wie der Geldkreislauf funktioniert und woher der Staat das Geld nimmt, das er ausgibt. Wozu auch? Der Strom fließt aus der Steckdose und das Geld aus dem Automaten. So wie Jürgen Trittin einst erklärt hat, die Energiewende werde jeden Haushalt monatlich etwa so viel kosten wie eine Kugel Eis, behauptet Luisa Neubauer heute, es sei eine Gestaltungsfrage, ob der Staat, der Steuerzahler oder der Verbraucher den Preis für die Klimazerstörung bezahlen wird. Für diejenigen unter meinen Lesern, die eine Waldorfschule besucht haben, will ich kurz erklären, wie der Staat seine Einnahmen generiert. Er erhebt Steuern. In Deutschland gibt es mehr als 40 verschiedene Steuerarten, die in 4 Gruppen eingeteilt werden. Besitzsteuern, Einkommen, Körperschaft, Gewerbesteuer, Kirchensteuer, Verkehrssteuern. Dazu gehören Umsatzsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Luftverkehrssteuer, Rennwett- und Lotteriesteuer und Feuerschutzsteuer. Verbrauchssteuern, Biersteuer, Branntweinsteuer, Kaffeesteuer, Tabaksteuer, Energiesteuer und örtliche Steuern. Hundesteuer, Jagd- und Fischereisteuer, Vergnügungssteuer. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben gegenüber. Für Arbeit und Soziales, Verteidigung, Verkehr und digitale Infrastruktur, Zinsen auf die Schulden, die der Bund aufgenommen hat, Bildung und Forschung, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und noch einiges mehr. Zum Beispiel die allgemeine Finanzverwaltung. Der Staat ist, ganz einfach, ein gigantischer Umverteilungsapparat, der mit der einen Hand den Verbrauchern und Steuerzahler das Geld wegnimmt und es mit der anderen wieder ausschüttet. Und irgendwo in diesem Riesenwust an Einnahmen und Ausgaben ist vielleicht auch der Betrag ausgewiesen, den der Staat für die Ausbildung von Luisa Neubauer zur Klimaschützerin geleistet hat. Hat sie von der ersten Klasse der Volksschule bis zum Abitur nur zu 100% privat finanzierte Schulen besucht und besucht sie jetzt eine angemessen teure private Universität ohne staatliche Zuschüsse? Mag sein, dass sie der Ansicht ist, der Staat habe ihren Bildungsweg mit vergoldeten Steinen gepflastert, aber da irrt sie sich. Es waren die Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit ihren indirekten und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler mit ihren direkten Steuern, bei denen sich für die lange und intensive Förderung bedanken sollte. Stattdessen kann sie gar nicht aufhören, noch mehr Unsinn zu erzählen. Originalton: Eine Transformation der Gesellschaft im 21. Jahrhundert hin zu einer Zero-Carbon-Gesellschaft erfordert Veränderung in jedem Lebensbereich. Das bedeutet auch, dass wir hinterfragen, was Wohlstand, was Wachstum, was ein gutes Leben für uns bedeutet. Okay, lasst uns hinterfragen. Im selben Pluralis Majestatis, dessen sich Luisa Neubauer und die Kanzlerin bedienen, wenn sie sich an das Volk wenden. Wir sind allerdings noch nicht damit fertig, über den fundamentalen Wandel nachzudenken, der uns allen bevorsteht. Es kommt jetzt das Zitat, das ich mehrfach in dem Buch verwende, weil ich verhindern möchte, dass es in Vergessenheit gerät. Es ist das Zitat des Jahres 2019. Sie wissen auch von wem. Unsere Gesellschaft wird weiter vielfältiger werden. Das wird auch anstrengend, mitunter schmerzhaft sein und es muss täglich neu ausgehandelt werden und so weiter. Wir müssen uns darauf einlassen und die Veränderungen annehmen. Je eher wir das tun, desto besser. Davon profitieren wir alle. Es war Aydan Özoguz, die inzwischen nicht mehr in der Bundesregierung sitzt, aber 4 Jahre lang die Integrationsministerin war. Weil ich also ganz im Sinne dieses Zitat 24/7 damit beschäftigt bin, mein Selbstbild den Realitäten anzupassen, Wenn ich einen Laden in der Sonnenalle betrete, sage ich nicht mehr Grüß Gott, sondern Allahu Akbar. Bin ich noch nicht dazu gekommen, über die Transformation der Gesellschaft zu einer Zero-Carbon-Gesellschaft nachzudenken und auch darüber, was Wohlstand, Wachstum, ein gutes Leben für uns bedeutet. Ich gebe zu, ich weiß nicht einmal, was eine Zero-Carbon-Gesellschaft ist. Carbon oder Carbon ist ja der englische Begriff für Kohle, Kohlenstoff und das komische Papier, das man früher zum Schreiben von Briefen mit Durchschlägen benutzt hat. Ich habe bei Wikipedia unter Kohlenstoff nachgesehen und dabei erfahren, dass Carbon bzw. Kohlenstoff ein chemisches Element ist, das in der Natur sowohl in gediegener, das heißt reiner Form, als auch chemisch gebunden in Form von Erdgas, Erdöl und Kohle vorkommt. Ich habe auch erfahren, dass Carbon bzw. Kohlenstoff die Fähigkeit zur Bildung komplexer Moleküle besitzt und von allen chemischen Elementen die größte Vielfalt an chemischen Verbindungen aufweist. Diese Eigenschaft macht Kohlenstoff und seine Verbindungen zur Grundlage des Lebens auf der Erde, steht in Wikipedia. Carbon bzw. Kohlenstoff ist also kein Gift, sondern die Grundlage des Lebens auf der Erde. Warum strebt Luisa Neubauer dann eine Transformation der Gesellschaft zu einer Zero-Carbon-Gesellschaft an, also eine Gesellschaft ohne Leben? Wir haben es hier nicht mit einer Gestaltungsfrage zu tun. Es gilt entweder oder. Entweder ist Kohlenstoff die Grundlage des Lebens auf der Erde, wie es in jedem Lexikon steht, oder wir brauchen eine Zero-Carbon-Gesellschaft, um auf der Erde zu überleben, wie es Luisa Neubauer da meint. Tertium non datur. Ich will das mal so stehen lassen. Bis diese Fragen geklärt sind, und zwar auf einer empirisch-wissenschaftlichen Grundlage, bin ich allerdings nicht in der Lage, darüber nachzudenken, was Wohlstand, Wachstum, ein gutes Leben für uns bedeutet. First things first. Und ganz zuletzt Luisa Neubauer und ihre hüpfenden Fruchtzwerge. Zum ersten Mal haben Klimaaktivisten der FFF, Fridays for Future Bewegung, an einem Flughafen gegen klimaschädliches Fliegen demonstriert. Es war der letzte Schultag vor den Sommerferien in Baden-Württemberg und dementsprechend war auch das Gedränge im Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens. Etwa 350 Personen sollen an der Demo teilgenommen haben, also etwa so viele, wie in einen Airbus A340-500 hineinpassen. Sie hängten Plakate und Transparente auf, skandierten Sprüche wie Attacke, Attacke, Fliegen ist Kacke und versuchten auf diese Weise die Leute zu erreichen, die nicht zu unseren Demos auf dem Rathausplatz kommen, so der 21 Jahre alte Organisator gegenüber einem Journalisten am Ort des Geschehens. Man müsse den Leuten klarmachen, dass das Fliegen die Umwelt zerstöre. Inlandsflüge sollten verboten werden und man muss auch nicht in Indien Urlaub machen. Das stimmt. Man muss auch nicht in der Eifel, im Allgäu, im Westerland, im Spreewald oder in der Uckermark Urlaub machen. Auch nicht im Engadin oder der Sächsischen Schweiz. Man muss überhaupt nicht Urlaub machen. Man kann zu Hause bleiben und ein Buch von Richard David Precht lesen. Oder alle Folgen von Bauer sucht Frau auf TV Now schauen. Sich Gedanken über das Leben vor dem Tode machen, wäre auch eine Möglichkeit, den Urlaub sinnvoll zu gestalten, ohne die Umwelt zu belasten. Überhaupt finde ich, dass fast alles nicht sein muss. Oper, Theater, Kammermusik, Liederabende, Rockkonzerte, Fußballspiele, Kaffee trinken auf dem Drachenfels, meditieren auf Schloss Elmau, Intervallfasten mit Eckart von Hirschhausen. Es muss nicht sein. Ich brauche das alles nicht. Ich brauche 2-3 Cafés zur Auswahl, einen Italiener, einen Inder, einen Vietnamesen und eine Buchhandlung mit einer intakten Klimaanlage, wo ich abhängen kann. Auf alles Übrige kann ich verzichten. Wobei verzichten schon das falsche Wort ist, weil mir nichts fehlen würde. Allerdings, wenn mir eine dieser grünen Khmer begegnen und mir sagen würde, ich müsste nicht in Indien Urlaub machen, kein Rockkonzert und kein Fußballspiel besuchen, dann würde ich ihm die Ohren dermaßen langziehen, dass ich sie hinter seinem Kopf zusammenknoten könnte. Was bildet sich so ein Klimanazi ein? Wer oder was hat ihn legitimiert, mir vorzuschreiben, was ich machen oder unterlassen soll? Der Klimaschutz ist das Einfallstor für den kommenden Totalitarismus. Er wird sich nicht darin erschöpfen, dass fossile Brennstoffe verboten und Elektroautos zum einzig erlaubten Fortbewegungsmittel erklärt werden, wenn auch nur für Besserverdiener und Couponschneider. Es werden absurde neue Steuern erfunden werden, je nach der Sozialschädlichkeit bzw. Sozialverträglichkeit. Das heißt, dem jeweiligen ökologischen Fußabdruck der sozialen Interaktion. Der Klimaschutz wird das private und das öffentliche Leben in einem Ausmaß bestimmen und kontrollieren, wie es noch kein Totalitarismus vor ihm getan hat. Und alles im Namen der Natur, der Bäume, der Eisbären, der Fledermäuse, der Pinguine, der Bienen und der Zitronenfalter. Was haben wir gelacht, als Katrin Göring-Eckardt 2017 auf einem Parteitag der Grünen feierlich gelobte: Wir wollen, dass in diesen 4 Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in unserem Land weiß, wir werden uns weiter für sie einsetzen. Katrin Göring-Eckardt, der wir auch die Feststellung verdanken, Einwanderung in Deutschland sei eine Erfolgsgeschichte und die Einwanderer würden die Renten derjenigen bezahlen, die in Dresden auf die Straße gehen und gegen die Asylbewerber und Einwanderer protestieren. Katrin Göring-Eckardt ist eines der Gesichter des neuen Totalitarismus. Eloquent, fesch und frei von jedem Zweifel an der Richtigkeit der Kausalketten, die sie konstruiert. Sogar dann, wenn sie vor der Projektion der Erdkugel auf einer große Leinwand steht und in den Saal ruft: Wir haben diese Partei vor allem mit einem Ziel gegründet, weil wir diesen Planeten schützen wollen. Was etwa so wahr ist, wie es wahr ist, dass die KPDSU mit dem Ziel gegründet wurde, liberale Ideen in der ganzen Welt zu verbreiten. Ich verwende an dieser Stelle bewusst den Begriff Totalitarismus und nicht Faschismus. Mit Faschismus assoziieren wir ein ganzes Repertoire an Namen und Begriffen. Franco, Mussolini, Hitler, Lebensraum, lebensunwertes Leben, mit stolzer Trauer, Endsieg, Mutterkreuz, Anschluss, Sonderbehandlung, Entlösung, Mischehe, Gestapo, mit Stumpf und Stil, Ausmerzen, Rassenschande, Gleichschaltung, entartete Kunst. Wir assoziieren auch Bilder. Die Rampe in Auschwitz, die qualmenden Ruinen im Warschauer Ghetto, die Reichsparteitage, die Leichenberge in den befreiten Konzentrationslagern, das Plakat zu der Ausstellung Der ewige Jude, Adolf, Blondie und Eva auf dem Obersalzberg. Einen Faschismus ohne diese Accessoires können wir uns gar nicht vorstellen. Deswegen rufen wir: Wehret den Anfängen und nie wieder 33, wenn irgendwo 3 besoffene Rechtsradikale ein Hakenkreuz an die Wand schmieren. Und deswegen sind wir bereit, die Demokratie zu opfern, damit die Rechten nicht wieder an die Macht kommen und uns ein viertes Reich erspart bleibt. Aber dieser Faschismus wird nicht wiederkommen. Schon deswegen, weil er sich nicht rechnet. Niemand ist in der Lage, ein Konzentrationslager klimaneutral zu betreiben. Man denke nur mal an die Unmengen von Feinstaub, die durch den Betrieb von Krematorien entstehen würden. Dagegen wäre das Neckartor in Stuttgart ein Naherholungsgebiet. Der grüne Totalitarismus kommt mit wenigen Bildern und Begriffen aus. Da ist er auf einer Eisscholle dahintreibender Eisbär, der nie schwimmen gelernt hat. Da sind die von den Fluten bedrohten Inseln Nauru, Palau und Kiribati in Mikronesien, die längst untergegangen sein müssten. Da sind die von Trockenheit ausgedörrten Steppen in Afrika und die vom Starkregen heimgesuchten Landstriche in Indien. Das dazugehörige Narrativ ist immer das gleiche. Es ist 5:12. Und wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, sind wir bald Geschichte. Die Klimakatastrophe ist ein Betrieb, der rund um die Uhr Schreckensnachrichten produziert, immer verbunden mit einer Mini-Dosis Aussicht auf Rettung. Es ist genau die Mischung, die eine Kollekte braucht, um schlechtes Gewissen in klingende Münze zu verwandeln. Ein moderner Ablasshandel, der Hunderte von Instituten für Klima- und Klimafolgenforschung am Leben erhält, Tausende von Experten ernährt und Millionen von Gläubigen bei der Stange hält, animiert von Klimapriestern wie Al Gore und Mojib Latif und Priesterinnen wie Greta und Luisa. Der grüne Totalitarismus verspricht auch eine Rückkehr zu einer Idylle, die es nie gegeben hat. Ein Ökoparadies auf Erden. Eine hessische Umweltinitiative fordert ein Klimaschutzgesetz, das eine schnelle Verkehrswende ermöglichen soll. Danach würde es in Deutschland so zugehen wie in Kambodscha zur Zeit der Roten Khmer. Originalton der hessischen Umweltinitiative: Spielplätze statt Parkplätze, Flaniermeilen statt Blechlawinen, sicheres Radfahren, entspanntes Reisen mit Bus und Bahn. Kluger Einsatz von erneuerbaren Energien statt klimaschädlichem Benzin und Diesel, saubere Luft statt krankmachende Abgase. Nur eine Frage wartet darauf, gestellt und beantwortet zu werden, wer diese Utopie finanzieren soll, wenn die Autobahnen zu Flaniermeilen umgewidmet wurden und der Geruch von Jasmin statt Benzin in der Luft liegt. Das Gute am grünen Totalitarismus ist immerhin, dass er sich nicht heimlich anschleicht wie ein Dieb im Schutze der Nacht. Er sucht das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Einer meiner Favoriten ist der Ökonom Nico Pech. Pech mit P-A-E geschrieben, aber trotzdem ein programmatischer Name. Der Ökonom Nico Pech, der an der Universität Siegen plurale Ökonomik unterrichtet, plurale Ökonomik, das zweite Lieblingsfach nach Gender Studies, finde ich. Nico Pech also tritt für eine wirksame CO2-Steuer ein, die den Menschen, wörtlich, die Urlaubsflüge, den Fleischkonsum, den Wohnraum, das Autofahren und den übermäßigen Konsum madig machen sollte. Also alles, was zum CO2-Output beiträgt. Dazu bräuchte es aber, sagte Wachstumskritiker, einen Aufstand der Handelnden und der sich dem Steigerungswahn Verweigernden. Da die Politik nicht handlungsfähig ist und die Technik komplett versagt hat, brauchen wir ein drittes Regulativ, eine Art Bürgerbewegung von Menschen, die, wörtlich, anfangen darüber zu diskutieren und sich gegenseitig auch, wenn es sein muss, zu kritisieren. Dergestalt, dass ich meinem Nachbarn sage, hör mal, warum hast du eine Kreuzfahrt gemacht? Wer gibt dir das Recht, einen SUV zu fahren? Warum musst du eine Flugreise in den Skiurlaub auch noch tätigen? Alle Sachen, die ich nicht mache, weder Kreuzfahrten noch Skiurlaube noch sonstigen Unsinn. Dennoch, wenn mein Nachbar auf mich zugehen und mir sagen würde, hör mal, warum hast du eine Kreuzfahrt gebucht? Wer gibt dir das Recht, eine SUV zu fahren? Warum musst du eine Flugreise in den Skiurlaub auch noch tätigen? Dann würde ich ihn bitten, die Brille kurz abzunehmen, damit mein Gegenargument keinen allzu großen Schaden anrichtet. Denn es würde nicht dabei bleiben, dass er mir die Urlaubsflüge, den Fleischkonsum, den Wohnraum, das Autofahren und alles Übrige, das Spaß macht, mies machen möchte. Er würde mich auch bei der Bundesklimakammer als Klimaschädling melden, wenn er dazu die Chance bekäme. Und so wie er sich das Recht nimmt, mich zu denunzieren, nehme ich mir das Recht, ihn in einer Art von präventiver Vorwärtsverteidigung daran zu hindern. Noch ein Spruch, Kieferbruch. Dagegen könnte man einwenden, wer ist schon Nico Pech? In Siegburg könnte er weltberühmt sein. Im Deutschlandfunk hatte er seine 15 Minutes of Fame, aber sonst, das ist ein richtiger Einwand, der allerdings die Dynamik außer Acht lässt, die absurden Ideen innewohnt, wie zum Beispiel dem bedingungslosen Grundeinkommen, das inzwischen unter dem Begriff Bürgergeld immer mehr Befürworter gewinnt. Man sollte auch bedenken, dass es weniger als ein halbes Jahr gedauert hat, bis aus einer verhaltensgestörten, das Essen verweigernden, von Geister gejagten Schulschwänzerin eine Anwärterin auf den Friedensnobelpreis wurde. Auch das war nicht absehbar. Heute dagegen, dem Internet sei Dank, ist alles und fast alles machbar. Morgen, also vor etwa 4 Monaten, morgen werde ich vom internationalen Flughafen bei Washington über Keflavik nach Brüssel fliegen. natürlich mit Iceland Air und natürlich in der Business-Klasse. Das bin ich mir als alter, weißer Mann schuldig. Und möge der Herr Erbarmen mit denjenigen haben, die versuchen könnten, sich mir in den Weg zu stellen. Ich hoffe, es ist kein böses Omen, dass eine Dame in der ersten Reihe bereits eingeschlafen ist. Gut. Nein, ist okay. Völlig okay. Ich kann auch überall schlafen, außer nachts in meinem eigenen Bett. Ja. Kennen Sie den? Schlomo war noch nie in einer Oper. Würde man ihn fragen, ob er Carmen gesehen habe, wäre die Antwort ein Ja. Das sei doch die Frau von Robert Geiss aus der RTL-2-Serie Eine schrecklich glamouröse Familie. Eines Tages aber läuft Schlomo an einem Plakat vorbei, auf dem mit großen Buchstaben steht Othello, der Mohr von Venedig. Von Othello hat Schlomo auch noch nie etwas gehört, aber wie es ein Mohr bis nach Venedig geschafft hat, wo Schlomo mit seiner Rache letztes Jahr mit Tui hingeflogen ist, das würde er schon gerne wissen. Zwei Tage später sitzt Schlomo im Opernhaus, Parkett, 14. Reihe, Eckplatz, und schaut sich die Geschichte einer fatalen Liebe an. Nachdem Othello Desdemona erdrosselt hat, bricht Schlomo in Schluchzen aus. Warum hat er es getan? Die Frau hat ihn doch nicht betrogen. Es war doch Iago, der Intrigant, der ihn aufgestachelt hat. Schlomo schluchzt und schluchzt, als habe er eine nahe Verwandte verloren. Doch plötzlich hält er inne und sagt halblaut zu sich selbst, was ist eigentlich mit mir los? Er ist kein Jid, sie ist keine Jidene. Was geht mich das überhaupt an? Steht auf und verlässt das Theater. Warum erzähle ich Ihnen diesen Uraltwitz aus der Abteilung Neues aus dem Städtel? Ganz einfach, weil ich Schlomo bin. Weil ich mich täglich frage, warum ich mich über das, was in Deutschland passiert, aufrege und warum ich mich darüber aufrege, dass ich mich aufrege, statt aufzustehen und das Theater zu verlassen. Es müsste keine physische Flucht sein. Innere Emigration würde auch reichen. Ich käme endlich dazu, all die Bücher zu lesen, die ich schon immer lesen wollte. Yuval Hararis Kurze Geschichte der Menschheit, Josephus Flavius, Der jüdische Krieg, Gabriele Tergits Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Oder ein Leben auf dem Lande ohne Internet und Fernsehen auf Hiddensee, Bornholm oder der Isle of Man führen, weil ich, keine Ahnung warum, schon immer ein Faible für Inseln hatte. Das kann daher kommen, dass ich selbst eine Inselbegabung bin. Ein Partialidiot, der alle Songs von B.B. King kennt, aber kein einziges Instrument spielen kann. Es ist nicht materielle Not, die mich zwingt, weiterzumachen. Es ist erstens der bedauerliche Umstand, dass ich keinen ordentlichen Beruf gelernt habe und dass mir außer Schreiben nichts Spaß macht. Und zweitens meine maßlose Eitelkeit, mein Wunsch wahrgenommen, gehört, gelesen und verklagt zu werden. Vorzugsweise von Leuten, die mir versichern, ich wäre es nicht wert, dass sie sich mit mir beschäftigten. Die Moderatorin eines TV-Kulturmagazins moderierte eine ihrer Sendungen mit der Frage an, ob man Mitleid mit Henrik Brode haben müsse. Als ich daraufhin schrieb, sie würde ihren Kopf beim Moderieren deswegen so zur Seite neigen, damit ihr kleiner Verstand sich in eine Ecke sammeln könnte, wollte sie von mir einen fünfstelligen Betrag als Schmerzensgeld haben. Derzeit muss ich mich der Klage einer Islamwissenschaftlerin aus Dinslaken stellen, die behauptet, ich habe über sie geschrieben, sie hätte einen an der Klatsche. Statt die Frau auf den Weg der Privatklage zu verweisen, hat sich die Duisburger Staatsanwaltschaft tatsächlich der Sache angenommen. Sie werden jetzt denken, warum tut er sich sowas an? Was hat er davon? Wissen Sie was? Das frage ich mich auch. Was habe ich davon, dass ich Leute provoziere, sie als genuin dumm bezeichne, als einen Doppelzentner fleischgewordener Dummheit, nah am Wasser gebaut und voller Mitgefühl mit sich selbst? Nun, einerseits trifft es keine Unschuldigen, unter anderem Claudia Roth. Es trifft Personen öffentlichen Lebens, die sich durch ihre Auftritte solche Bewertungen hart erarbeitet haben. Andererseits werde ich täglich der Gruppe der alten weißen Männer zugeteilt, was etwa so schmeichelhaft ist wie die Zugehörigkeit zu einer Mädchenhändlertruppe. Es ist ein Versuch, mich und nicht nur mich aus dem öffentlichen Diskurs auszuschließen, aufgrund von Merkmalen, für die ich nichts kann. Ich bin inzwischen alt, ich war immer weiß und auch immer männlich, obwohl ich immer die Frauenparkplätze benutze. Weil, wie wir ja alle wissen, die geschlechtliche Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich sehe auch keinen Grund, mich dafür zu schämen. Ich habe noch nirgendwo gelesen, Gesine Schwan sei eine alte weiße Frau, die nach 2 gescheiterten Versuchen, Bundespräsidentin zu werden, sich damit abfinden sollte, dass sie ihre Zukunft hinter sich hat. Natürlich frage ich mich immer wieder, was ist es, das mich antreibt? Ich versuche, mich selbst zu ergründen, was etwa so anstrengend ist wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde. To make the world a better place ist nicht mein Ding. Das überlasse ich Greenpeace, Robin Hood, Fridays for Future und der deutschen Umwelthilfe. Ich bin weder Bewährungshelfer noch Sozialarbeiter. Ich bin dafür, Menschen vor dem Ertrinken zu retten, indem man sie daran hindert, in Schlauchboote zu steigen. Fluchtursachen bekämpft man am besten, indem man Fluchtanreize minimiert. Aber das sind alles Selbstverständlichkeiten. Eine Weile dachte ich, ich will Rache nehmen. Für meine Eltern, die mich mit Geschichten aus den KZs vollgepumpt haben, für meine Großeltern, die spurlos verschwunden sind, überhaupt für die 6 Millionen, die an meiner Wiege standen. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung halte ich Rache für ein legitimes Motiv. Ich habe kein Verständnis für Eltern, die eine Stiftung zugunsten von Flüchtlingen gründen, nachdem ihre Tochter von einem Flüchtling ermordet wurde. So ein moralisches Übermenschentum ist mir verdächtig. Vor allem, wenn die Eltern sich auch dagegen verwahren, dass der Tod ihrer Tochter politisch instrumentalisiert wird. Als ob sie es nicht selber tun würden. Inzwischen glaube ich zu wissen, was der Subtext meiner Texte ist, was ich eigentlich sagen will. Ihr, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen, ihr seid Versager. Und wenn nicht ihr, dann eure Eltern und Großeltern. Sie haben mit den Juden das gleiche Pech gehabt wie die Türken mit den Armeniern. Wenn man einen Job anfängt, muss man ihn zu Ende bringen. Ein Völkermord ist kein Kindergeburtstag, den man abbrechen kann, wenn es zu regnen anfängt. Schafft man es nicht, müssen sich die Nachkommen immer wieder dafür rechtfertigen, was die Altvorderen angestellt haben. Die Sache ist ganz einfach. Hätten meine Eltern nicht überlebt, wäre ich nicht da. Dann wäre Deutschland nicht ganz so bunt und vielfältig, wie es heute ist, dafür aber eine Spur harmonischer. Inzwischen ist mir jeder ehrliche Antisemit, der Israel ist unser Unglück schreit, lieber als diese verlogene Bagage, die zu Klezmer-Klängen um tote Juden trauert, insgeheim aber hofft, dass die Araber oder die Iraner den Job zu Ende bringen, den die Nazis nicht vollenden konnten und damit den Nahen Osten befrieden. Worauf ich hinaus wollte, bevor ich 2 Seiten vorher abgebogen bin, ich habe kein Problem mit Menschen, die mich nicht mögen. Ich sage nicht, dass es Antisemiten sind. Einige sind es, die meisten würden mich aber auch dann nicht mögen, wenn ich einen lupenreinen arischen Stammbaum hätte. Freud würde sagen, manchmal ist eine Zigarre nur eine Zigarre. Mit 73 mache ich mir keine Illusionen mehr. Ich bin auf dem Boden der Realität angekommen. Ich habe mich lange angedient und angebiedert, bis mir klar wurde, dass es nichts bringt, eine Gesellschaft in den Hintern zu kriechen, die einen künstlichen Darmausgang hat. Dabei ist ein schönes Bild, nicht? Ja. Ja. Ich habe lange an der Zeile gearbeitet. Dabei habe ich mich so gut integriert, noch 1-2 Jahre und ich wäre ein vorbildlicher Deutscher geworden. Wenn Sie durchhalten, dann vielleicht noch einen Text und dann, ja? Ja? Okay, damit beginnen wir den Zugabeteil. Auf den ersten Blick sieht alles ganz normal aus. Der Verkehr fließt dahin, die Menschen gehen ihren Beschäftigungen nach, die einen arbeiten, die anderen flanieren, kaufen bei Uniqlo und Peek und Cloppenburg ein oder sitzen bei Starbucks und genießen die letzten Sonnentage des Sommers. Schaut man genauer hin, merkt man, wie sehr sich Berlin verändert hat. schleichend im Laufe der letzten Jahre. Mehr Bettler, mehr Abfall, mehr Aggressionen. Ich habe ein Nein, alles da, alles okay, entschuldigen Sie bitte. Mehr Bettler, mehr Abfall, mehr Aggressivität im Umgang miteinander. Die vielen E-Scooter, die sich über die Bürgersteige wälzen, obwohl sie es nicht dürfen, zeugen von einer Kopflosigkeit, die das ganze Land ergriffen hat. Sie wurden zugelassen, weil sie den Verkehr entlasten sollten. Die Menschen würden, davon war sogar der Verkehrsminister, der Friede sei mit ihm, überzeugt, massenweise von Autos auf E-Scooter umsteigen und damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende und zum Umweltschutz leisten. Es kam ein wenig anders als gedacht. Der Verkehr wird nicht entlastet, es gibt mehr Unfälle, die Scooter stehen und liegen überall herum, sofern sie von ihren Nutzern nicht gleich in der Spree entsorgt werden. Und wenn sie 2-3 Monate überlebt haben, sind sie verbraucht und verschlissen, reif für den Sondermüll, denn in Akkus, von denen sie angetrieben werden, stecken seltene Erden, die aus Afrika oder Asien importiert werden müssen. Ebenso wie in den Batterien der E-Autos, deren Produktion und Verkauf von der Regierung massiv gefördert wird. Im Jahre 2020, also heuer, sollten es 1 Million E-Autos werden. Derzeit sind es etwas mehr als 100.000, was die E-Auto-Lobby nicht daran hindert zu verkünden, dass die E-Mobilität in Deutschland spürbar Fahrt aufnehme. Das Jahr 2019, das vergangene, werde die deutsche Automobilwende einläuten. Volkswagen hat soeben den Elektro-Volkswagen von Volkswagen vorgestellt. Ein wunderbares Wortspiel. Den Elektro-Volkswagen von Volkswagen, mit dem der von Krisen geplagte Konzern sich eine Führungsrolle bei Elektrofahrzeugen weltweit sichern will. Alles darunter wäre nicht genug. Der Wagen soll CO2-neutral produziert werden und 30.000 bis 40.000 Euro kosten, also etwa so viel, wie ein deutscher Facharbeiter im Jahr verdient. Ein echter Volkswagen für alle. Deutsch sein heißt, eine Sache um ihre Selbstwillen tun, soll Wagner einmal gesagt haben. Angela Merkel, Wagner-Fan und Stammgast bei den Bayreuther Festspielen, hat in der ersten Fraktionssitzung nach der Sommerpause im letzten September die Losung verkündet, wer, wenn nicht wir, muss dazu jetzt einen wirklichen Beitrag leisten. Wobei sie mit dazu ein Programm zur Rettung des Klimas meinte, das im Wesentlichen auf einer CO2-Steuer basiert, welche die Verbraucher belasten wird. Und so ist es auch gekommen. Was wir gerade in Deutschland erleben, ist Größenwahn pur. Gepaart mit der Überzeugung, Deutschland müsse wieder einmal die Welt retten. Diesmal, indem man das Klima in die Schranken weist. Was so lustig ist, als würde der Verband der Uhrenhersteller beschließen, die Zeit anzuhalten, wenn nicht gar zurückzudrehen. Versucht man einem ganz normalen Deutschen, der seinen Müll trennt und mit TUI in die Ferien fliegt, klarzumachen, dass er einem Kollektiv angehört, das nur 1,1% der Weltbevölkerung ausmacht und für 2,1% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, dann überlegt er kurz und sagt, aber jemand muss doch den Anfang machen, mit gutem Beispiel vorangehen. Wer, wenn nicht wir? Wäre mit gutem Beispiel vorangehen eine olympische Disziplin, kämen die Deutschen vom Siegertreppchen nicht mehr runter. Mit gutem Beispiel vorangehen ist die neue Definition dessen, was zu Wagners Zeiten hieß, eine Sache um ihre Selbstwillen tun. Der Schutz der Umwelt firmiert jetzt als Bewahrung der Schöpfung. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen, jetzt gilt es, sein Werk zu vollenden. Plastiktüten sollen verboten, der individuelle Autoverkehr zuerst entgiftet und später ganz abgeschafft werden. Ölheizungen durch Wärmepumpen ersetzt und der Fleischkonsum radikal reduziert werden, damit der Regenwald in Brasilien erhalten bleibt. Im Hambacher Forst wird schon mal geübt, wie man auf Bäumen leben kann. Und über allem schwebt der Kampf gegen rechts. Denn rechts ist das CO2 der Politik. Es muss weg. Eine TV-Moderatorin, die es gewagt hatte, die AfD als bürgerlich zu bezeichnen, wurde umgehend abgemahnt. Ihre eigenen Kollegen riefen nach disziplinarischen Maßnahmen gegen sie. Je länger Hitler und die Seinen in der Hölle schmoren, umso mehr werden sie zum Maß aller Dinge. Um sich als Nazi zu qualifizieren, genügt es, die anthropogenen Ursachen des Klimawandels in Frage zu stellen. Oder nur darauf hinzuweisen, dass der Klimawandel eine Konstante der Natur ist, die nicht mit der Industrialisierung angefangen hat. Dabei geht es nicht darum, die Rechten als Nazis von heute zu entlarven. Es geht darum, die Nazis von gestern zu rehabilitieren. Wenn die NSDAP so schrecklich war, wie es die AfD jetzt ist, dann war die NS-Gang ein ziemlich harmloser Haufen. Dann können Oma und Opa in Frieden ruhen und die Enkel können da weitermachen, wo die Großeltern aufhören mussten. Die Ökobewegung stellt die Volksgemeinschaft wieder her, versöhnt die Generationen miteinander. Mit den Omas für das Klima und den Großmüttern gegen rechts. Und die Ökobewegung ebnet den Weg in den Totalitarismus des 21. Jahrhunderts. Die Klimakatastrophe ist der ultimative Notstand, der jede Maßnahme rechtfertigt, um dem Weltuntergang vorzubeugen. So wie jeder Rettungswagen auf dem Weg zu einem Unfallort alle Verkehrsregeln ignorieren darf, deren Bruch normalerweise zum Entzug des Führerscheins führen würde. Wer nur einmal an einer Kundgebung der Fridays for Future teilgenommen oder sie aus der Nähe beobachtet hat, ich war zweimal dabei, der macht sich keine Illusionen, aus welchem Feuer diese Bewegung ihre Kraft schöpft. Diese Öko-Kids haben keine Angst vor dem Weltuntergang, sie sehnen sich danach. Der Kampf um das Klima ist nur ein Vorwand, um ihre apokalyptischen Visionen und Lustängste auszuleben. Eine Risikosportart wie S-Bahn-Surfen oder Bungee-Jumping. Deutschland dreht durch. Nicht imstande, relativ einfache Probleme wie Lehrermangel und Internet für alle zu lösen, tritt es an, dem Klima Vorschriften zu machen. Morgen wird es Flüsse bergauf strömen lassen und übermorgen eine Wendeltreppe zum Mond bauen. Vielen Dank.